Es laufen die allerletzten Minuten. Die allerletzten der ursprünglich vorgesehenen 90, aus denen ganz schnell 120 werden können.
Es geht also in die Verlängerung.
Then seconds before the final whistle, agony for England. Weber scored. It had to be extra time.
Der wartet jetzt auch auf den Abpfiff nach diesen 90 Minuten plus Nachspielzeit.
Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 19 im 120-Minuten-Podcast der Audio-Nachspielzeit zum Fußball-Longread. Mein Name ist Alex, ich bin Teil der 120-Minuten-Redaktion und muss gleich zugeben, dass wir uns heute eher mit einem Audio-Vorspiel zum Fußball-Longread beschäftigen. Denn wir haben uns heute mit Ronny Blaschke verabredet, dem Autor unserer Themenreihe Fußball und Menschenrechte, und wollen mal hören, worum es in seinem nächsten Longread, der demnächst bei uns erscheint, so gehen wird, wie sich die Recherchen dafür so gestaltet haben, oder wie sie sich vielleicht auch aktuell noch gestalten. Ja, und damit können wir ihn auch direkt hier bei uns im Podcast begrüßen. Hallo Ronny, grüß dich.
Hallo.
Ja, und außerdem heute mit dabei ist mein geschätzter Redaktionskollege, der Andreas, den ich hiermit ebenfalls ganz herzlich begrüßen möchte. Hallo Andreas.
Hallo in die Runde.
So, Ronny, steigen wir doch direkt mal ein. Wir konnten investigativ ermitteln, dass du ja in der letzten Zeit in Spanien unterwegs warst. Und da wäre gleich so die erste Frage an dich. Was hat dich dorthin verschlagen und was hast du da so getrieben eigentlich?
Ja, das Privileg eines freien Journalisten, so wie ich zumindest mir vornehme, ist ja immer so ein bisschen das Berufliche mit dem Privaten zu verbinden. Und ich bin seit 2-3 Jahren, habe ich so eine Vorliebe für die spanisch sprechende Welt, weil ich selbst Spanisch lerne und hin und wieder eben nach Spanien reise, um die Sprache zu vertiefen, auch nach Lateinamerika. Da war ich ja auch schon. Wir hatten ja schon das Kapitel über Argentinien in der Reihe zu den Menschenrechten. Aber dieses Mal war ich 2 Wochen in Spanien unterwegs, vor allem im Baskenland und in Katalonien, und habe das verbunden eben mit einer Recherche über dort das Unabhängigkeitsstreben, weil wir leben in politisch sehr turbulenten Zeiten und man hat immer wieder eben auch das Thema Abspaltung, Sezession. Das haben wir in Großbritannien mit Schottland, das haben wir in Belgien mit den Flamen, aber auch in Italien, wo die Lombarden, Südtirol, immer wieder liest man darüber, auch wenn die Gründe ganz unterschiedlich sind. Aber natürlich am emotionalsten ist es in Spanien. Da haben wir das im Baskenland gehabt und vor allem Katalonien. Und mich hat vor allem interessiert, wie der Fußball, und da sind wir bei unserem Thema, wie der Fußball das ausdrückt. Mhm. Und so gesehen habe ich da recherchiert, habe Interviews geführt und habe vor allem dabei fleißig mein Spanisch aufpoliert und war eine spannende Reise.
Cool. Und ich denke mal, wir werden dann demnächst auch noch ein bisschen ausführlicher was darüber lesen können, bei uns sozusagen. Und haben uns jetzt auch überlegt, dass wir vielleicht sozusagen die Themen Baskenland und Katalonien einfach nochmal so ein bisschen genauer betrachten. Jetzt habe ich aber erstmal noch eine Frage an den Andreas. Was ist denn so das Erste, was dir einfällt, wenn du an das Baskenland denkst?
Also beim Baskenland ist es, ja, da denke ich schon inzwischen wirklich an Bilbao und an das Guggenheim-Museum und so weiter. Also wenn man sich dann mal ein bisschen damit befasst, wie sich das entwickelt hat, dann ja, hat das heute eine ganz, ganz andere Außenwirkung. Und dass die Basken ja so ein bisschen eigen sind. Mhm. Ich glaube, die Sprache, die da gesprochen wird, die ist ja auch sehr, sehr speziell. Und ja, das ist so das Erste, was ich damit verbinde.
Mhm. Geht mir ähnlich oder ging mir jetzt auch in der Vorbereitung tatsächlich ähnlich. Und ich habe dann bei mir so festgestellt, auch so, also Baskenland würde ich auch, wie du sagst, ne, mit Bilbao verbinden, tatsächlich auch mit dem Fußball verbinden, während ich Katalonien aktuell bei mir noch abgespeichert habe, eben ganz stark mit diesem Thema Unabhängigkeitsbewegung, weil es ja eben auch vor allem im letzten Jahr noch ganz, ganz stark irgendwie in den Medien war. Ronny, du warst jetzt unterwegs im Baskenland und es gibt einen schönen Text von Florian Haupt, der ist in den bei Elf Freunde erschienen und trägt den Titel "Ein anderer Fußball ist möglich". Und dort habe ich einen spannenden Satz gefunden oder so einen Anstrich, da steht "Mystik und Mythen, das Baskenland". So, und jetzt ist so die Frage an dich, du hast es jetzt gerade bereist. Wie lässt sich denn die Region am besten beschreiben und was sollte man vielleicht unbedingt wissen über das Baskenland, abgesehen von dem gefährlichen Halbwissen, was Andreas und ich hier gerade kommuniziert haben?
Das Spannende ist, und wir sind ja beim Thema Menschenrechte, warum nutzen wir diesen großen Begriff für eine Region, die in der Europäischen Union liegt und wo ja niemand jetzt wirklich unterdrückt wird. Und das Baskenland hat nicht einmal 3 Millionen Einwohner, hat aber zum Beispiel 4 Erstligisten. Neben Athletic Bilbao ist auch Real Sociedad in San Sebastian, dann Alaves und, wo ich bei einem Spiel war, in Eibar. Das ist der kleinste Erstligist in der Geschichte der spanischen Liga. Da wohnen nicht mal 30.000 Menschen. Da habe ich ein Spiel besucht zwischen Eibar und Bilbao. Das Interessante ist, dass diese 4 Erstligisten sich eigentlich nicht wirklich feindselig gegenüberstehen, weil sie eher zusammen das Baskenland verteidigen. Und das Alleinstellungsmerkmal, was Athletic Bilbao hat, ist, dass sie tatsächlich seit 1912 nur auf baskische Spieler vertrauen. Und jetzt mit unserem Verständnis vermutlich denkt man erstmal, das ist aber ausgrenzend, das ist vielleicht sogar rassistisch, vielleicht ist es auch provinziell. Und mit dem Gedanken, weil wir in Deutschland aufgrund unserer Geschichte den Begriff Nationalismus ja auch vielleicht nochmal anders interpretieren, bin ich dahingehend auch dorthin gefahren. Und das, ich hatte eines meiner, mein erstes Interview war gleich bei der baskischen Nationalpartei. Da haben mich zwei Politiker empfangen und die haben mir das erklärt. Auch in den weiteren Interviews war das eigentlich immer so, ähnlich auch in Katalonien, dass dort der Nationalismus zum einen regional ist, aber dann eben auch sehr international. Ja, die haben, wollen im Prinzip nichts mit Spanien zu tun haben, aber sie gucken nach Europa, sie gucken weltweit, sie verstehen sich zum Beispiel als kosmopolitisch und sie verstehen sich eben auch als regional. Und Athletic Bilbao verdeutlicht das sehr, sehr gut. Und die Sprache, Andreas hat es angesprochen, es ist eine ungeklärte Herkunft, man weiß nicht, wo diese baskische Sprache herkommt. Und der Fußball ist krass, ja, dieser Verein ist nie abgestiegen in fast 90 Jahren Geschichte der ersten Liga. Schafft das irgendwie mit dieser eigentümlichen Tradition da zu bestehen? Und das hat mich sehr fasziniert und dem wollte ich mal ein bisschen nachgehen und das versuche ich auch in dem Text zu beschreiben.
Aber diese Sache, für die Athletic Bilbao ja tatsächlich auch bekannt ist, die ist ja auch nicht ganz unkritisch, wenn ich das im Hinterkopf habe, weil ist es nicht auch irgendwie so, dass die schon relativ früh bei den Jugendmannschaften so spanienweit und auch gerne mal beim Nachbarn in San Sebastian und so weiter halt gucken, wer da sozusagen auch in Frage kommen könnte? Also das wird ja nicht von allen irgendwie immer nur so positiv gesehen, oder? Dass die halt nur mit baskischen Spielern unterwegs sind.
Es ist erstaunlich, dass innerhalb des Baskenlandes, weil das Baskenland ist ja auch sehr divers, es ist ja nicht nur Bilbao, wie gesagt, es gibt dort 4 Erstligisten, dass dort durchaus, also alle Leute, die ich getroffen habe, finden das positiv. Das Interessante ist auch, es gibt keine Vereinssatzung, wo das drinsteht und es gab auch nie einen Vereinspräsidenten, der dagegen Stimmung gemacht hat. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, das weitergegeben wird. Es wurde aber auch mit den Jahrzehnten aufgeweicht. Ja? Also am Anfang waren es nur Spieler, die im Baskenland geboren sein mussten. Inzwischen sind es zum Beispiel auch Spieler, die ihren Fußball im Baskenland gelernt haben müssen. Also teilweise auch die baskische Region in Frankreich kam dazu. Deswegen konnte ja auch Vicente Lizarazu dort spielen. Das ist also aufgeweicht. Jetzt steht Athletic Bilbao ja auch wieder kurz vorm Abstiegsplatz. Ich glaube, wenn die tatsächlich mal absteigen sollten, dann würde das Ganze vielleicht mal ein bisschen kippen. Aber du hast es angesprochen, die haben 150 Partnerclubs im Baskenland. Sie haben quasi eine Datenbank. Sie haben dort Ahnenforscher. Es ist bei jedem Antoine Griezmann, der ja auch teilweise bei San Sebastian gespielt hat als Jugendlicher, da gab es Streit, hätte man den verpflichten können. Diego Forlan in Uruguay, da hat man dann überlegt, der hat irgendwie baskische Großeltern, kann man den irgendwie, also es wird teilweise auch passend gemacht. Es ist eben, wie man sagt, Fußball ganz oft Mythos, Identität, Tradition und das ist mir nie so klar geworden wie in Bilbao und im Baskenland.
Dieses Scouting-System oder wie das dort funktioniert mit der Talentsuche, da gab es auch erst vor kurzem, ich glaube, da gab es im Guardian einen Artikel, der war relativ interessant. Da wird es auch so ein bisschen beschrieben, wie das mit den Clubs sozusagen funktioniert und dass das gang und gäbe ist, dass sozusagen die kleineren Clubs dann sozusagen sich schon bei Athletic melden, wenn da irgendein Talent unter ihren Jugendspielern ist. Den können wir da nochmal verlinken, den Artikel.
Ja, Real Sociedad in San Sebastian, das ist ungefähr eine Autostunde entfernt von Bilbao im Osten an der französischen Grenze. Die haben auch versucht, dieses Prinzip aufrechtzuerhalten, haben das dann irgendwann aber aufgegeben. Und vieles basiert ja eben auch auf der Vergangenheit, ja. Franco, also diese regionalen Eigenheiten. Ich glaube, Spanien ist das vielfältigste Land in Westeuropa. Es gibt 17 autonome Gemeinschaften. Es gibt, die unterschiedlich Kompetenzen, Befugnisse haben. Das ist ja anders als bei uns in Deutschland mit den Bundesländern. Aber es gibt eben auch andere Regionen, die nach Autonomie streben. Da ist Galizien, da ist Andalusien, da ist eben besonders klar im Baskenland und in Katalonien. Und Franco, der Diktator, ja, der den spanischen Bürgerkrieg gewann in den 30er Jahren, der dann 40 Jahre Diktator war, der hat ja diese Eigenständigkeiten sehr brutal unterdrückt. Und da hat das Baskische verboten, der hat Symbole verboten, teilweise sind eben baskische Politiker eben auch ermordet worden. Und das hört man ganz, ganz oft eben, dass man das nie wieder so haben will. Und deswegen ist Athletik ein Symbol dieser baskischen Kultur. Das ist natürlich auch sehr mythenbehaftet und auch übertrieben, aber eben, ich will mir da nicht anmaßen, da das irgendwie jetzt schlecht zu reden. Es war sehr interessant, das zu beobachten.
Und da hast du, glaube ich, jetzt so eine weitere Frage, die wir uns hier überlegt hatten, eigentlich fast schon ein bisschen mitbeantwortet. Ich stelle sie aber trotzdem mal. Ist auch nochmal ein Satz, der aus dem Text von dem Florian Haupt kommt. Da ging es um das Trainingszentrum von Athletik. Und es heißt dort, ja, also dieses Trainingszentrum, ich wage jetzt nicht, das auszusprechen, weil es kann nur schiefgehen, gehört allen, weil Athletik allen gehört. So, die Frage wäre jetzt, wie ist das zu verstehen? Also, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist Athletik eben halt auch ein Symbol eben für das Baskische und damit so, naja, weiß ich nicht, wie man das sagen soll, also so ein Volksclub, also sozusagen alle Basken hätten da wahrscheinlich irgendwie einen Anteil dran oder so, oder? Wie würdest du das einschätzen?
Ja, in diesem Trainingszentrum war ich auch in Lezama, das ist 13 Kilometer von Bilbao entfernt, da habe ich den Sportdirektor getroffen, Amorortu heißt der, der hat auch in San Sebastian und in Eibar selbst hat gearbeitet, auch als Trainer, ist aufgewachsen in der Nähe des Stadions von Athletic Bilbao, der konnte das gut beschreiben, auch wie als junger Mann teilweise die frankistische Polizei im Baskenland, ja, es wurde teilweise ja wirklich, wie gesagt, die Sprache wurde verboten zu lehren, die Flagge des Baskenlandes. Es gibt da noch eine Serie, als Franco schon tot war, aber die baskische Flagge noch verboten war. Da gab es mal ein Derby zwischen Athletic Bilbao und San Sebastian, also Real Sociedad, und beide Kapitäne haben die baskische Flagge auf den Rasen gestellt. Ist auch interessant, warum das eigentlich Athletic Bilbao heißt und nicht Atletico, weil Athletic ist ja der englische Begriff. Athletic Bilbao wurde von englischen Einwanderern gegründet Ende des 19. Jahrhunderts und Franco hat dann gesagt, nein, der Verein darf nicht Athletic heißen, da musste dann Atletico eine Zeit heißen. Okay. Und so eine Details sind halt sehr spannend. Ich würde nicht so weit gehen, dass Athletic jetzt im ganzen Baskenland gehört, weil wie gesagt, in Eibar oder in San Sebastian, da ist es dann schon wieder ein bisschen anders, ist sehr divers, auch von den Dialekten, aber in der Selbstbeschreibung mag das dann durchaus so zutreffen, aber auch dort geht es ja auch innerhalb des Clubs, da glaubt man dann eben auch den San Sebastianern, den Spieler, weil die nicht ganz so viel Geld haben. Also Athletic Bilbao ist sozusagen das Real Madrid des Baskenlandes, das werden sie nicht gerne hören, aber die haben das größte Stadion, die größten Möglichkeiten, die wichtigsten Sponsoren, ja. Und sind auch am engsten verbunden mit der Regionalregierung, die dann auch immer wieder auch hilft bei zum Beispiel halt beim Stadionbau oder bei anderen Dingen.
Okay, jetzt hast du gerade auch schon ja das Thema Eibar angesprochen. Da habe ich mich jetzt auch nochmal so ein bisschen schlau gemacht und bin da total fasziniert. Also du hast es ja vorhin auch gesagt, knapp 30.000 Einwohner, ein Stadion für 7.000 Leute. Kein großer Investor, wenn ich das richtig weiß. Also möglicherweise hast du da aber auch nochmal andere Informationen. Und jetzt spielen die schon im dritten Jahr in der ersten Liga. Da würde, glaube ich, beim DFB würde da jeder die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie man mit 7.000 Leuten in der ersten Liga spielen kann und so. Wie machen die das? Also ist das auch was typisch Baskisches so? Oder ist es einfach eine Eigenheit von Eibar, dass sie das hinbekommen? Also woran liegt das denn, dass die da oben mithalten können?
Ja, typisch baskisch. Ich war, wie gesagt, bei dem Spiel in Eibar und es ist eine kleine Stadt, früher mal Industriestadt. Es ist jetzt nicht so schön vom Tourismuswert, aber ein kleines, enges Stadion auf einem Hügel. Und ja, es gibt, dass sie 3 Jahre durchhalten, ist wirklich interessant. Aber es gibt auch immer mal wieder auch andere Clubs. Man muss auch sagen, dass das Baskenland so von der Wirtschaftskraft, von der Infrastruktur mit die fortschrittlichste und wohlhabendste Region Spaniens ist. Sie haben auch innerhalb dieser unterschiedlichen Autonomierechte sehr weitreichende Autonomierechte, also weit mehr als Katalonien. Das ist ja interessant, dass die die dort mit dem Geld, also mehr Entscheidungen dann treffen können. Das kann ein Grund sein. Aber was noch einmal, ich habe mich mit Eibar nicht so intensiv beschäftigt, weil es politisch für mich nicht so interessant war, aber dass die Leute dort so zusammenhalten, das ist ja auch interessant, dass auch die Politiker immer gesagt haben, wir sind 4 Erstligisten und halten mit nicht einmal 3 Millionen Einwohnern jetzt gegen in der Primera Division so gut mit. Und das gibt's ja wirklich in keinem anderen Landstrich Europas so. Und ja, und ich war beim Spiel 1-1, ging das Spiel letztendlich aus und es waren auch viele Fans von Athletic. Teilweise gab es sogar Familien, wo Fans von Athletic und von Eibar mit dabei waren. Die halten dann alle zusammen. Es gab zumindest keine Feindseligkeit. Man ist dann eher kritisch gegenüber Real Madrid, weil das ist der Club der Macht, der Monarchie, des Zentralstaats von Franco. Ja, gegen die das ist so eher das Feindbild, wo sich alle zusammenfinden können.
Andreas, für mich klingt das jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es bei dir ankommt, für mich klingt das so ein bisschen wie die Insel der Glückseligkeit im Haifischbecken Profifußball. So, wie ist es bei dir? Gleicher Eindruck? Anderer Eindruck?
Du meinst jetzt so die Vereine im Baskenland oder?
Ja, naja, vier Clubs im Profifußball, die sich aber alle scheinbar zumindest erstmal nicht hassen, und da gemeinsam zu den Spielen gucken und auch so eine gewisse gemeinsame Identität ausbilden, das klingt. Und halt eben auch mit, also verhältnismäßig wahrscheinlich wenig Mitteln und Infrastruktur, zumindest was jetzt Eibar betrifft, da mithalten können. Athletik müssen wir da und San Sebastian mal ausnehmen. Das klingt alles irgendwie sehr romantisch für mich. So. Weiß nicht, ob das bei dir auch so ankommt.
Ja, ich sag mal so, ich glaube so dieses Gemeinschaftsgefühl oder dass es da nicht so große Rivalitäten gibt, das liegt wahrscheinlich auch wirklich in der Vergangenheit begründet. Also da alles Leid, was den Basken sozusagen, all die Unterdrückung, die denen zugefügt wurde, das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass dort die Stimmung so ist. Von daher ist vielleicht die gesunde Rivalität, die man hier in hierzulande ab und zu mal hat, ist vielleicht auch gar nicht, solange es auf sportlicher Ebene ist, ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Und dort hat es vielleicht wirklich damit zu tun, wie das so historisch zustande gekommen ist. Also dass es so dieses große Feindbild, den Zentralstaat oder Madrid, Kastilien gibt und dass man da so eine Wagenburg-Mentalität hat.
Könnte ist ja so, dass zum Beispiel als Franco gestorben war und als dann die Demokratie dort wieder Einzug hielt in Spanien, da Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, also 1984 hat Athletic Bilbao seine letzte Meisterschaft gewonnen und es gibt dort eine Tradition, dass dort eine Barkasse sozusagen so eine Flussmündung hineinfährt in die Stadt. Das war, also damals hat zweimal Real Sociedad die Meisterschaft gewonnen und danach zweimal Athletic, also 4 Meisterschaften gingen zusammen ans Baskenland kurz nach dem Tod von Franco, hatte damals eine große symbolische Wirkung. Es ist aber, wie du sagst, wirklich auch ein Stück Fußballromantik. Wenn wir uns an die 80er, 90er Jahre, jetzt sind wir alle 3 relativ jung, wir hören es nur aus, kennen es wahrscheinlich nur aus den Medienberichten, die ETA, ja, die Terrororganisation, die eben die Unabhängigkeit des Baskenlandes eben mit Gewalt, mit Mord und mit Anschlägen durchsetzen wollte. Mehr als 800 Menschen hat die ETA umgebracht. Und da gab es eben auch, hat lange gedauert, bis sich damals Athletic Bilbao sehr, sehr kritisch und deutlich distanziert hat von der ETA. Es gab immer wieder auch bis in die, es ist Anfang des Jahrtausends, auch Leute, die im Stadion dort teilweise auch Sprüche losgelassen haben, nur ein toter Spanier ist ein guter Spanier und so weiter. Ich war auch in dem neuen Museum von Athletic Bilbao, ist ein sehr gutes, interessantes Museum. Und wenn ihr wisst, ja, in Deutschland, da werden die Fußballfans, die Fußballmuseen immer politischer, das kommt darin kaum vor. Ja? Also ETA kommt mit keinem Wort in diesem Fußballmuseum vor und auch so diese Franco-Zeit kommt relativ wenig vor. Das ist also in Spanien noch nicht so ganz weit gedrungen, aber wie gesagt, die Diktatur ist ja auch erst 30 Jahre später als in Deutschland, wobei ich Franco nicht mit Hitler vergleichen möchte, aber ja, das wird noch ein paar Jahre dauern in Spanien.
Aber du hast jetzt gesagt, so Anfang der 2000er gab's diese Strömung noch. Das war ja aber schon die Zeit, in der letztendlich die Spanier den Basken schon viele Zugeständnisse gemacht hatten, also wo sie schon relativ viel Autonomie hatten.
Das stimmt. Es ist ja auch dann, die ETA ist ja mittlerweile aufgelöst. Davor hat sie ja dann auch ihre Waffen niedergelegt. Aber es gibt ja auch immer noch, ja, jetzt bei weitem nicht mehr so viel, aber immer noch Leute, die eben auch für die Unabhängigkeit sind. Es gibt da dafür aktuell keine Mehrheit, ja, aber auch deswegen ist es ja ein bisschen abgeklungen, bei weitem nicht so hitzig wie in Katalonien im vergangenen Jahr. Aber die Menschen gibt es noch und es gibt da auch noch auch einige Orte, Dörfer im Baskenland. Ist ja nicht, diese Einstellungsmuster sind ja nicht völlig verschwunden, aber bei weitem nicht mehr so dominant wie vor 20, vor 30 Jahren. Aber ja, Fußball ist, da war da immer auch so ein Katalysator dafür. Das ist auf jeden Fall so.
Ja, und dann ist es ja, also zumindest meiner Wahrnehmung nachher so, dass das in Katalonien natürlich nochmal eine ganz andere Dynamik bekommen hat, eben auch durch dieses Referendum, was es dort letztes Jahr gegeben hat und so weiter. Und sich ja auch der FC Barcelona, wie man ja weiß, sehr deutlich sozusagen zu Katalonien eben bekennt und so. Wie ist das denn mit Athletic Bilbao im Baskenland? Also sind die auch so eine Art Agent von einem Unabhängigkeitsding oder ist das noch ein bisschen untergeordneter oder runtergekochter so als bei Barca?
Also seit der Gründung von Athletic Bilbao, wie gesagt, 120 Jahre alt, waren im Vorstand, waren auch immer wieder Politiker, die Unabhängigkeit sich gewünscht haben. Der Verein heutzutage tritt dann nicht mehr so parteipolitisch offensiv auf, weil man eben ja auch alle Leute mit einbeziehen möchte und weil das Baskenland da genauso nicht gespalten ist, aber es sind ja auch irgendwie alle Meinungen da vertreten und mittlerweile möchte Athletic ja auch international Leute ansprechen. Ich war da auch bei einer Stadionführung dabei, da sind dann auch Amerikaner und Engländer gewesen, die will man jetzt auch nicht verprellen. Das Ganze ist auch ein bisschen weicher geworden und ein bisschen kommerzieller, immer noch sehr sympathisch, ja. Aber man hält sich ja, glaube ich, eher zurück und bleibt so im Wagen. Also ähnlich wie der FC Barcelona, da hört man ja auch keine genaue Forderung nach Unabhängigkeit, sondern da möchte man irgendwie niemanden ausschließen.
Naja, wobei bei Barca ja aber es ja schon sehr prominente Akteure gibt, also Spieler und eben mit Pep Guardiola ja auch einen relativ bekannten Vertreter, der ja da Spieler und Trainer war, die das ja schon sehr, sehr offensiv irgendwie transportieren und sich halt schon auch zu Katalonien bekennen. Jetzt aus dem Kopf wäre mir jetzt, was Bilbao und Spieler und so weiter betrifft, da jetzt irgendwie niemand, der mir da so einfallen würde, wo das so deutlich wird, dass die da schon quasi diese ja, Einstellung irgendwie haben.
Oder? Es gibt da auch immer auch Unterschiede. Man muss auch in Katalonien, man musste mich auch erstmal zurechtfinden, dass es sehr, also es sind ja auch das Baskenland und Katalonien sind als Nationalitäten zugelassen, aber es gibt nur eine spanische Nation und das ist Spanien, also auch baskisch und katalanisch sind auch als Sprachen, Amtssprachen erlaubt, da gibt es komplexe Nebenparagraphen und so weiter, aber in Katalonien zum Beispiel gibt es verschiedene Umfragen, dass sich ungefähr 75-80% der Katalanen, die sind für ein Selbstbestimmungsrecht, ja, also dass die Katalanen wählen dürfen. Und Piqué, das ist der prominenteste Vertreter des FC Barcelona, der ist auch für dieses Selbstbestimmungsrecht. Man hat von dem noch nie gehört, ob er wirklich für die Unabhängigkeit ist. Pep Guardiola, ja, das ist es. Aber Piqué, der sagt immer, ich möchte die Wahl haben dürfen. So wie es die Schotten zum Beispiel. Die Schotten haben ja ein Referendum abhalten dürfen, aber die spanische Verfassung verbietet ein solches Referendum. Deswegen war dieses Referendum auch laut spanischem Gesetz im vergangenen Jahr illegal. Und auch der FC Barcelona, der unterstützt dieses Selbstbestimmungsrecht, aber offiziell unterstützt er nicht die Unabhängigkeit. Das heißt also, der FC Barcelona ist genau wie die meisten Katalanen eben dafür, die Wahl haben zu dürfen. Und viele würden, glaube ich, auch bei dieser Wahl sich für Spanien entscheiden. Aber das sind so ganz so Feinheiten, die ich auch eben erstmal so lernen musste. Und das ist eben, das finde ich auch, ja, will ja keine Meinung haben, aber ja, stimmt, Piqué, Pep Guardiola, hat sich ja sogar auf die Liste stellen lassen. Carles Puyol, der Kapitän des FC Barcelona, der war auch sehr ein Verfechter der, ich glaube, der war sogar Verfechter der Unabhängigkeit, aber so mehr Spieler würden mir jetzt nicht einfallen, die wirklich für die Unabhängigkeit pro sind, weil da würden sie nämlich auch viele, viele Fans des FC Barcelona im Rest von Spanien ausschließen. Piqué, der ist ja oftmals angefeindet worden bei Länderspielen. Mhm, und deswegen hat die Nationalmannschaft Spaniens ja auch schon, glaube ich, seit fast 40 Jahren nicht mehr in Barcelona gespielt. Also die müssten da ganz genau aufpassen.
Der Club hat sich ja schon, also zumindest bei dem Referendum hat er sich ja schon positioniert und dann wirklich da ein Heimspiel an dem, ich glaube, genau an dem Tag, an dem dann dieses Referendum stattfand, der hat dann keinen ins Stadion gelassen. Also so ein symbolisches Spiel im leeren Stadion, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe. Also da hat sich Barca, glaube ich, schon sehr, sehr positioniert. Aber ja, wie Ronny sagt, bezüglich des Referendums.
Es ist auch interessant, weil das Spiel am 1. Oktober 2017, als das Referendum war, der Club wollte eigentlich erst mit Zuschauern spielen. Dann haben aber die Fans, die Ultras, Druck gemacht. Wenn ihr hier das Spiel stattfinden lasst, dann stürmen wir den Platz. Ich habe also einen Fan, einen sehr einflussreichen Fan da getroffen in Barcelona, der aus dem Umfeld von Barcelona stammt und dort sogar geholfen hat, ein Wahllokal zu organisieren beim Referendum. 5-mal kam die Polizei, es gab Gewalt, musste sein Großvater eben, wurden alle auch zum Referendum gebracht. Also es ist halt erstaunlich, dass man solche Geschichten halt in der Europäischen Union hört, ja, und sowas hört man eigentlich sonst immer aus anderen Regionen der Welt. Auf jeden Fall war dann der Kompromiss, man macht das vor unter Ausschluss der Öffentlichkeit und man hat das im Nachhinein dann auch als große Geste so verkauft, des Präsidiums FC Barcelona, weil eben auch die Liga den Club gezwungen hat zu spielen. Also Javi Tebas, der Leiter der spanischen Liga, der früher mal auch bei einer rechtsextremen Organisation war, der ein starker Verfechter des spanischen Zentralstaats ist, der teilweise aber auch besser klarkommt mit dem FC Barcelona als mit Real Madrid, also ist teilweise auch kompliziert. Auf jeden Fall ist es auch, ich war in Barcelona und da gibt es da diese alten, urigen katalanischen Kneipen, aber es gibt dann eben auch diese Meile mit dem Museum, mit einem vierstöckigen Fanartikelladen, mit chinesischen und japanischen Touristengruppen, die sich dann erstmal sehr, sehr, sehr teuer mit Fanartikel einkleiden. Auf der einen Seite eben auch die katalanische Romantik, auf der anderen Seite auch dieses globale Imperium. Nicht alles ist da wirklich logisch in diesem Kosmos.
Und jetzt hätte ich vielleicht vor, ich weiß nicht so genau, einer halben Woche oder einer Woche noch gesagt, naja gut, wenn sich Katalonien jetzt quasi irgendwie abspaltet, wenn es unabhängig wird, hat ja der FC Barcelona auch ein Riesenproblem, was dann so die Liga-Zugehörigkeit und so Geschichten betrifft. Da gab es auch ein paar Texte drüber in verschiedenen Medien im letzten Jahr, die das diskutiert haben. Und jetzt ist es aber wahrscheinlich hinfällig, weil es ja die Super League geben wird demnächst, wie wir jetzt gelernt haben. Und dann ist das ja im Prinzip Wurst, ja. Aber das ist schon spannend. Also du hast es ja auch gerade schon so ein bisschen angedeutet, das ist ja eigentlich eine Riesendiskrepanz, ne? Du hast halt auf der einen Seite den FC Barcelona als weltweit agierendes Multimillionen-Euro-Unternehmen und dann aber eben natürlich auch diese lokale Verwurzelung eben in Katalonien und eben auch diesen Einfluss, den man dann ja vielleicht eben doch nimmt durch den einen oder anderen Akteur eben und so weiter, der dann wahrscheinlich vor Ort auch ja gern genommen wird so. Und das ist schon ein spannender Balanceakt so, den die da machen müssen. Und daraus erklärt sich vielleicht eben auch, warum die sich jetzt nicht so ganz klar outen, ne? Weil die letzten Endes, so wie es immer ist, auch wirtschaftliche Interessen im Hinterkopf haben müssen wahrscheinlich.
Ja, der FC Barcelona ist vom Umsatz her der reichste Verein der Welt. Und ich glaube nicht, dass selbst wenn die sich abspalten würden, was ja sehr unwahrscheinlich ist, weil ich glaube immer noch die Mehrheit auch bei einem legalen Referendum sich zu Spanien bekennen würden, was einfach keinen Sinn macht, also richtig so ökonomisch sich dort abzuspalten. Und das also glaube ich schon, wenn man dort informiert ist. Aber auch, und das ist ja schön, dass ihr diese Reihe mit diesen Longreads macht, darauf will ich auch eben auch eingehen, dass immer nach 17 Spielminuten und 14 Sekunden die Fans inbrünstig, vor allem gegen Real Madrid, ich war beim Clásico jetzt vor 2 Wochen, Independencia brüllen, ja, weil im Jahr 1714 wurde Barcelona eben im Erbfolgekrieg eingenommen oder wurde zumindest damals als Grafschaft in Spanien eingegliedert. So, ich weiß, ich würde mal bezweifeln, dass die meisten Jugendlichen, die das dort brüllen, die historischen Hintergründe kennen, aber so weit reicht das zurück. Und dann eben auch, ja, es gibt es dann auch während der Franco-Zeit, auch da katalanisch wurde verboten, es soll im Franquismo soll es zumindest im Stadion des Camp Nou zumindest hin und wieder auch mal das Katalanische gehört worden sein oder wenn Real Madrid mal wieder durch einen Schiedsrichter Elfmeter bekommen hat, dann hat man auf Katalanisch gegen Franco das sind so Mythen, die noch heute genutzt werden. Ich habe mich auch mit einem Korrespondenten des Guardian in Madrid getroffen und der sagt auch, dass die spanischen Clubs das nicht mehr hören können. Ja, es sind immer wir ausländischen Journalisten, bringen diese Mythen. Aber das ist falsch. Ja, also dieser junge Ultra des FC Barcelona, der hat das, der kennt alle, der kennt die Geschichte Kataloniens, kann der mir nur durch den FC Barcelona vor allem erzählen. Und das ist also auch dort sehr, sehr, sehr tief drin in der Mythenbewegung.
Und also ich kann auf jeden Fall jetzt schon sagen, ich habe jetzt schon große Lust, deinen Text darüber zu lesen, und gucke jetzt hier mal so auf unsere Fragenliste. Andreas, hast du noch Dinge, die dir unter den Nägeln brennen, die wir jetzt mit Ronny ganz dringend noch besprechen sollten?
Naja, eigentlich vielleicht nochmal auf Pep Guardiola gemünzt. Also der hat sich ja schon sehr, sehr stark positioniert. Würdest du das als ja normales Engagement bezeichnen für einen Katalan, oder ist er da schon jemand, der sich sehr exponiert und der da ja mehr dahinter steht als viele Katalonier oder Katalanen?
Ich finde, also ich persönlich, wir sind ja alle Freunde des politischen Fußballs, und alles, was demokratisch legitimiert ist, was irgendeine Haltung für irgendetwas hat, das finde ich erstmal per se sympathisch. Und wenn Pep Guardiola als Ikone des FC Barcelona sich dort ausspricht, dann habe ich am Anfang habe ich gedacht, warum muss jemand, der so sehr von der Globalisierung profitiert und zu Bayern München geht, zu Manchester City geht und mit Geld und Transfers um sich werfen kann, warum tritt er für sowas ein wie für die Abspaltung eines Landstriches von knapp 8 oder 9 Millionen Menschen? Aber das ist das Spannende, dass dieser Nationalismus eben in Katalonien, wie gesagt, der schaut nach Frankreich, der schaut nach Italien, der schaut in die Europäische Union, der möchte nicht, die Katalanen, das, von denen sagt man ja oft, die sind so ein bisschen die polyglotten, englisch sprechenden, naserümpfenden Leute, die gucken so ein bisschen herab auf den Zentralstaat. Und das scheint auch aus unserer Perspektive sich ein bisschen zu widersprechen, aber der katalanische Nationalismus, der Katalanismus, wenn man das sagen darf, der ist eben nicht ethnisch orientiert, so wie teilweise aus dem Balkan oder wie unsere AfD-Leute das hier machen. Nee, der richtet sich an die Sprache, an die Kultur. Das mag man mögen, das mag man nicht mögen, aber es ist eben auch begründet eben, oder als Johann Cruyff, ja, oder die Stefano, der hat ja auch einen Vertrag schon bei Barcelona, ist dann zur Real gegangen, wurde dann eben von Franco da eben eingenommen. Aber Johann Cruyff, ja, die große Legende des FC Barcelona, der soll auch mal gesagt haben, er hätte nicht zu Real gehen können, weil es war damals eben der Club der Diktatur und der FC Barcelona, da war der offene Verein. Und bei Guardiola ist es auch so. Der hat ja auch teilweise diese gelbe Schleife sich angebunden, die gelbe Schleife, die jetzt zum Beispiel auch an die politischen Gefangenen, ja, die politischen Gefangenen, so heißt es ja, Carles Puigdemont, also der ehemalige Ministerpräsident der Regionalregierung in Kataloniens, der hat es ja geschafft ins Exil, erst in Berlin, dann jetzt ist er wieder in Brüssel. Aber es sind doch viele andere Politiker im Gefängnis in Katalonien, die stehen jetzt demnächst vor Gericht und die erwarten auch lange Haftstrafen, weil Rebellion ist laut Gesetz ein schwerwiegendes Vergehen in Spanien, das ist ein Gesetz. Und viele Fenster, wenn man in Barcelona ist, viele Fenster, da sind Spruchbänder, sind diese gelben Schleifen. Und ich glaube, in den englischen Stadien hat Pep Guardiola auch diese Schleifen gezeigt. Ich glaube, er musste, glaube ich, auch auf die Tribüne, weil es bei der UEFA nicht ganz so wohl gelitten ist. Aber ich persönlich finde das spannend, ja, wenn der Fußball über Plattform ist, weil wir was lernen. Deswegen habe ich auch diesen Text. Ich finde es auch gut, weil ich gar nicht wusste, ob man vieles schon weiß oder auch nicht. Aber jetzt, wenn ihr sagt, dass für euch auch vieles neu ist, dann kann man doch diesen Fußballtext gut nutzen, um auch diese Feinheiten mal aufzuklären, dass selbst in Spanien, ja, ist ja nicht ganz so weit von uns entfernt, wir berichten über die großen Menschenrechtsprobleme in Katar und in Russland und letztendlich ist der Fußball doch hier auch eine Möglichkeit, sich auszudrücken, und so ist es eben auch in Bilbao und in Barcelona.
Das stimmt. Und ja, ich glaube, die Bilder, die es damals gab rund um das Referendum, die ja auch so ein bisschen um die Welt gegangen sind, haben ja eben auch viele gesehen, wo das ja, zumindest gegen mir das so, schon auch relativ schockierend war, wie der eben ja auch mit Bürgerinnen und Bürgern umgegangen wurde, die sich dann eben zu Wahllokalen aufgemacht haben und so weiter. Und insofern, ja, würde ich ja schon zustimmen, dass das natürlich Prinzipiell erstmal interessant ist, dass sich jemand, der so exponiert ist, dort eben auch so stark engagiert. Ja? Also das ist schon sehr, sehr spannend. Und ja, ich würde einfach auch mal vermuten, das hast du ja auch gerade schon so ein bisschen angeteasert, dass wir auch darüber wahrscheinlich in deinem Text noch das ein oder andere werden ja lesen können. So.
Absolut, absolut. Das wird das ist auch, finde ich ja auch spannend, dass als die spanische Nationalmannschaft dann ja auch sehr erfolgreich war, Weltmeister wurde, Europameister wurde, es gibt sogar Fernsehquoten, also ich glaube in Madrid oder in Kastilien oder in Andalusien lag da beim WM-Finale die Fernsehquote so bei über 80%, aber im Baskenland und Katalonien lag sie dann nur bei um die 60%. Und die Nationalmannschaft spielt eben auch seit Jahrzehnten nicht mehr im Baskenland und auch nicht mehr in Katalonien, selten auch in Galizien, also im Nordwesten, La Coruña und in Vigo. Aber es war schon für viele, also die Nationalmannschaft ist ja auch Weltmeister geworden mit einigen Spielern des FC Barcelona. Also jetzt waren nicht alles richtig Katalanen, aber die Hälfte, nicht die Hälfte, aber schon ein Drittel der Stammformation waren ja vom FC Barcelona. Und es gab auch mal auch einen Spieler zumindest, der ja auch die Berufung ins Nationalteam abgelehnt hat, ein katalanischer Spieler. Das hat ein bisschen was geändert, als Spanien so erfolgreich wurde. Aber nur zeitweilig. Ja? Also der Ultra des FC Barcelona, der hat gesagt, als dann die Spanier jetzt bei der WM in Russland 2018 an Russland gescheitert sind, da hat er Feuerwerk gemacht und es gab eine Party. Ja, also da ist man, und es gab auch seltene Fälle, ich glaube 2015 zum letzten Mal, als Athletic Bilbao gegen den FC Barcelona in der Copa del Rey, ja, also dem Pokalfinale, dass der König, früher war es der Copa del Generalissimo, als Franco noch im Stadion war, da wurde das irgendwie von beiden Fangruppen niedergepfiffen, die spanische Hymne, und es gab dann auch irgendwann eine technische Vorrichtung des Fernsehens, dass man das runterdimmt und vielleicht nochmal einschwenkt zurück in die Vergangenheit. Das, was viele ja nicht wissen, der FC Barcelona wurde von einem Schweizer gegründet, von Hans Gamper. Und ich glaube, in den 20er Jahren, da gab es schon mal, da gab es noch die Diktatur von Primo de Rivera, also noch vor Franco, dass dann die Katalanen, weil sie noch mehr englische Spieler hatten, mal die spanische Hymne niedergepfiffen haben. Und da wurde dann, ich glaube, das wird alles genau im Text stehen, aber ein halbes Jahr durfte dann der FC Barcelona gar keine Aktivitäten starten. Und dann ist Hans Gamper zurück in die Schweiz gegangen, zeitweilig. Also das gab es fast vor 100 Jahren schon. Es ist nicht ganz anders geworden, aber es ist also immer noch heute so. Wäre also schön, wenn der deutsche Leser sein Spanienbild nicht nur mit Mallorca und den Balearen verbindet, sondern dass eben Spanien, was das Land, das uns ja auch so nah ist, mit den drittmeisten Besuchern überhaupt, dass so vielfältig ist und eben uns auch so nah ist. Das finde ich, war für mich so spannend und habe ich sehr viel gelernt.
Genau. Und was wir, glaube ich, jetzt auch festhalten können, zumindest was diese beiden Landstriche betrifft, die du besucht hast und viele andere natürlich auch, der Fußball ist eben durchaus auch politisch und dann eben in diesen Bereichen vielleicht sogar noch ein kleines Stückchen mehr als in anderen Bereichen. Und ich würde sagen, bevor wir alles leaken, was sozusagen in deinem nächsten neuen Longread zu lesen sein wird, machen wir an der Stelle einfach mal einen Deckel drauf und freuen uns alle, ja, kollektiv auf das, was dann demnächst bei uns bei 120 Minuten erscheinen wird. So. Es sei denn natürlich, der Andreas hat jetzt noch, kommt jetzt noch um die Ecke mit einem Ding, was wir jetzt vergessen haben. So.
Oh, ich habe hier nur noch ein Fakt, ein bisschen unnützes Wissen, nämlich die Stefano, den Ronny erwähnt hatte, der hat tatsächlich auch mal ein Spiel für die katalanische Nationalmannschaft gemacht.
Ja, okay. Das wusste ich auch nicht, ja.
Okay. Genau, ja, ich hatte mir das mal angeschaut, wer da alles so gespielt hat, und da fiel auch der Name, und dann hatte ich mich auch erst gewundert, aber anscheinend hat er da wirklich auch mal gespielt.
Ja, es wurde ja auch Ferenc Puskás, ja, Antikommunist aus Ungarn, also das ist Real Madrid, das ist manchmal auch zu einfach, dass Real Madrid der Club des Zentralstaats war und Barcelona der Club des Weltoffenen. Es gab auch, so einfach war es dann auch nicht, aber ja, also man auch an Real Madrid kann man so viel kann man so viel erzählen. Also, aber wie gesagt, ich will da nicht zu viel verraten, das kommt dann in den Text.
Genau, zumal ja auch die, das Thema Longreads ja prinzipiell unendlich ist und man dann sicherlich auch vielleicht nochmal, ja, weiß ich nicht, was Längeres über Real machen kann oder so. Wir sind sehr, sehr gespannt und ich glaube, wir können schon ankündigen, dass definitiv der Text auch jetzt im Laufe des Novembers noch bei uns erscheinen wird. Nur kein Druck und so, ne? Und wir dann sicherlich auch demnächst, jetzt wahrscheinlich nicht über dieses Thema, aber dann nochmal über ein weiteres aus unserer Reihe, dann hier an dieser Stelle auch nochmal mit dir werden quatschen dürfen. Wäre auf jeden Fall eine großartige Geschichte.
Ja, kann man schon gleich verraten. Ich habe gerade einen Flug gebucht über also noch Ende Dezember, Anfang Januar geht es nach Kairo, Ägypten. Ich weiß noch nicht genau, was ich da mitbringe, aber das ist ja auch interessant, weil die Fans auch eine große Rolle gespielt haben, auch beim arabischen Frühling, der jetzt letztendlich leider wieder in den arabischen Herbst übergangen ist. Aber mal gucken, was dabei herauskommt.
Ja, es wird einfach nicht langweilig. Das ist ja auch das Schöne und so soll es ja auch sein. Gut, dann an der Stelle auf jeden Fall, Ronny, dir jetzt schon mal vielen, vielen Dank für deine ganzen Einblicke und vor allem auch für das großartige Anteasern deines kommenden Longreads. Vielen Dank, dass du heute vorbeigeschaut hast hier bei uns.
Danke für euer Interesse und dass ihr diesen Themen so einen großen Raum gebt.
Ja, sehr, sehr gern. Andreas, dir auf jeden Fall auch vielen, vielen Dank fürs Vorbeischauen, fürs Mitdiskutieren. Ich nehme ganz stark an, wir sehen uns ganz, ganz schnell wieder in den virtuellen Weiten unserer virtuellen Redaktionsräume.
Ja, das denke ich auch. Und von mir auch nochmal danke an Ronny, dass er Zeit gefunden hat. Und ja, wir freuen uns auf den nächsten Text.
Genau, diesen nächsten Text werdet ihr finden, natürlich wie immer auf 120minuten.net. Ihr findet uns im Übrigen auch bei Twitter mit dem Handle @120minuten und auf Facebook sind wir auch unterwegs, glaube ich, als 120minuten-Blog, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall könnt ihr unser kleines Projekt hier auch unterstützen, indem ihr einfach mal bei 120minuten.net/unterstützen vorbeischaut und wenn ihr mögt, Mitglied werdet bei uns in unserem Lesekreis. Das würde nämlich bedeuten, dass wir auch in der nächsten Zeit noch viele weitere spannende Longreads euch anbieten werden können, die sich dann eben nicht nur um das Thema Fußball und Menschenrechte, sondern auch noch um viele, viele andere Sachen dreht. Also schaut da ruhig mal vorbei und unterstützt unsere Arbeit. Darüber würden wir uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ja, und dann würde ich sagen, wir vertagen uns dann auf Folge 20, die irgendwann demnächst mal erscheint. Und ich sage einfach, ein Tschüss in die Runde und bis bald. Macht's gut.
Ciao, bis bald.
Tschüss.
Es geht also in die Verlängerung. Der Blick zu den Magdeburgern und auch zu den Leverkusen. Erste Hälfte dieser Verlängerung. Und sie beginnt so mit diesem Lattentreffer des eingewechselten Nicolas Hedig. Unglaublich Lauf und Kampfstark. Hammer. Und dann dieses fantastische Tor.